Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch hier zu Moin Tesla, Sendung Nummer 48. Und ja, nicht von meinem Schreibtisch, der ist da oben, nein, wir haben heute so schönes Wetter, das erste Mal irgendwie in diesem Jahr. Es war ja nur Pottenwetter, sagen wir hier in Norddeutschland. Und jetzt scheint wirklich das erste Mal im Winter hier schön die Sonne. Deswegen machen wir hier draußen einen kleinen Spaziergang. Also, Sendung Moin Tesla Nummer 48. Und was sind die Themen heute? Ja, mein Böhmermann-Video wurde gesperrt vom ZDF. Darüber wollen wir reden. Ja, und Moin Tesla Late Night. Da will ich euch einen kleinen Rückblick geben. Ja, und dann habe ich zu Gast an meinem Schreibtisch gleich da oben den EV-Paddy. Das ist einer meiner ersten Zuschauer. Der kommentiert von Anfang an und das durchaus kritisch. Er ist ein bisschen hybrid. Er liebt Tesla irgendwie und hasst Tesla gleichzeitig. Er ist mit einer Zoe angefangen, fährt jetzt einen Kona und macht auch ein wenig YouTube. Er hat noch unter 1000 Abonnenten, aber was er so sagt, finde ich super spannend. Ich bin ein Fan von ihm und deswegen dieses Mal ein, ich sag mal, kleinerer YouTuber in meiner Sendung. Aber ich glaube, das wird ganz interessant. Ja, und alles Weitere nach dem Vorspann.
Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wittus.
Moin Tesla, Sendung Nummer 48. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hier in Bremen scheint endlich mal die Sonne. Ja, und was ist passiert? Mein Böhmermann-Video. Die Moin Tesla-Sendung Nummer 36. Die gibt's nicht mehr. Die musste ich offline nehmen, weil das ZDF sie gesperrt hat. Oder YouTube hat's gesperrt, weil das ZDF hat's reklamiert. Ich habe mich in der Sendung da kritisch mit einem Bericht von Jan Böhmermann auseinandergesetzt im ZDF Neo Magazin Royale. Da ging es darum, um das Magazin mit E. Da hat er einen ziemlich schrecklichen Beitrag zum Thema E-Auto gemacht. Ich habe Ausschnitte daraus genommen und habe sie gekennzeichnet mit der Quelle ZDF, so wie ja das ZDF das auch macht, wenn sie Beiträge aus anderen Medien kommentieren. Nun ist es so, für die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, da besitzt das ZDF auch die Rechte und man darf das nicht einfach nehmen und so verschnibbeln, wie ich das gemacht habe. Die dürfen das, ich darf es nicht. Das heißt, ich darf mich nur kritisch damit auseinandersetzen, wenn ich nicht deren Bildmaterial verwende. So ist die rechtliche Lage und das ZDF beschäftigt wahrscheinlich Mitarbeiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dafür schon Computer haben, die das Internet danach durchsuchen, wer sich irgendwie kritisch mit deren Inhalten auseinandersetzt oder deren Bilder verwendet, und dann beantragen sie bei YouTube, das zu sperren. Man kann das Video dann bearbeiten und die Stellen rausschneiden. Das habe ich jetzt aber nicht machen wollen, weil finde ich irgendwie doof. Also das Video 36 mit Jan Böhmermann, das gibt es nicht mehr. Es hatte ungefähr 16.000 Aufrufe, weil das ZDF es nicht möchte. Die haben also irgendwie keinen Humor. Ja, dazu möchte ich jetzt nochmal was zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird finanziert durch die GEZ-Gebühren, die jeder von uns zu zahlen hat, der irgendwie einen Fernseher hat oder ein Radio oder Internet schaut, ja. Und die nehmen damit, also das gesamte öffentlich-rechtliche System, 9 Milliarden ein. Und ja, und wir dürfen uns dann damit nicht kritisch auseinandersetzen und das auf YouTube verschneiden. Das finde ich total irgendwie ungerecht. Und ja, ich muss das hier jetzt mal kritisieren. Und dabei produzieren die mit diesen 9 Milliarden, produzieren die Sendungen wie Verrückt nach Meer oder Lindenstraße oder ja, hunderte von Unterhaltungsformaten. die also weder der Bildung beitragen noch der Aufklärung. Ja, und sie finanzieren damit eine Abteilung, die das Internet durchsucht an Leuten, die sich kritisch mit ihren eigenen Beiträgen irgendwie auseinandersetzen und lassen das dann sperren über YouTube und behindern damit, finde ich, irgendwie die Meinungsfreiheit. Also wir zahlen Geld dafür, dass die Fernsehen produzieren und Meinung verbreiten und gleichzeitig verhindern, dass andere Leute sich mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Ich finde das echt schon krass. Ich finde 9 Milliarden auch ziemlich viel für das System. Und da schreit es danach, dass man sich das System mal genauer anguckt und vielleicht ein wenig beschränkt, einschränkt, überarbeitet. Zum Thema Late Night. Vielen Dank für eure Reaktion. Das war wirklich großartig. Es hat mir wirklich Freude gemacht, die Sendung zu produzieren und die Reaktion, ich war da sehr drauf gespannt. Die haben mir eigentlich gezeigt, dass ihr das Format gut findet. Ich möchte mich da nochmal bei Arni bedanken. Ich habe also Ofo und Arni davon erzählt, dass ich vielleicht mein Late-Night-Format plane und die haben dann gesagt, ja Dennis, komm her, mach das jetzt. Und haben gesagt, wir kommen nach Bremen und dann können wir das zusammen drehen. Und Arni hat auch das Publikum mitgebracht, also mit den Electrified Women, mit ihrem männlichen Anhang, der auch dabei war, könnt ihr sehen auf dem Video. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr hier in Bremen wart. Und an dich nochmal, Arni, einen schönen Gruß. Vielen Dank an mein Team und vor allen Dingen vielen Dank an euch Zuschauer. Ja, das waren so viele tolle Kommentare. Ich glaube, über 1500 Daumen hoch. Wie sollst du mit der Sendung weitergehen? Einer hat geschrieben, ja, mach doch nächstes Mal Wetten, das. Nein, wenn, dann machen wir Wetten, Tesla natürlich. Ja, die Sendung war allerdings auch ganz schön aufwendig, dass ich wahrscheinlich die Sendung, ja, vielleicht 2-3 Mal im Jahr machen werde. Es ist vielleicht angedacht, die bei Holger zu machen. Holger hat ja eine Diskothek und da könnte man eine richtige Bühne aufbauen und dann das Ganze auch mit Publikum machen. Da muss man jetzt natürlich sagen, oder sich fragen, wie organisiert man das mit dem Publikum? Verkauft man Karten? Könnt ihr euch dann anmelden? Das sind natürlich alles Fragen, die sich stellen, die wir noch klären müssen. Oder verlost man das Ganze? Nimmt man Eintritt? Wie organisiert man das? Also, das war ein Experiment, Moin Tesla Late Night. Es ist ja zum Glück geglückt und es gefällt euch. Und wir machen das nochmal, aber wir werden das jetzt nicht monatlich machen und wir werden das auch nicht wöchentlich machen, wie einige es gewünscht haben, täglich schon gar nicht. Das soll ein Highlight bleiben, aber ich glaube, es wird eine Fortsetzung geben von Moin Tesla Late Night. So, und jetzt nehme ich euch mit an meinen Schreibtisch zum Interview mit Efi Paddy.
Moin Tesla wird unterstützt von Store & Charge, deinem Online-Shop für Ladezubehör.
Aus Spanien zugeschaltet, Efi Paddy, einer meiner ersten Zuschauer. Mittlerweile machst du selber YouTube. Das Wort zum Sonntag ist deine Sendung. Ja, aus Spanien, jetzt hier live bei Moin Tesla. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Dennis, hallo Zuschauer. Ja, ich glaube, ich mache sogar schon länger Videos als du vielleicht, und ich weiß gar nicht, aber nicht so erfolgreich auf jeden Fall.
Ich gucke dich gerne. Ich habe das im Einspieler gesagt. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich mag dein Format total. Du weißt, ich kommentiere auch häufig. Weißt du, worüber ich mich besonders freue? Jetzt, also uns Norddeutschen wird natürlich immer nachgesagt, dass wir so langsam sprechen, und unter meinen Videos steht immer, was sprichst du langsam? Ich stelle die Geschwindigkeit auf 1,2 und ich darf das jetzt mal sagen, und das ist nicht despektierlich, ich freue mich, endlich jemanden in meiner Sendung zu haben, der noch langsamer spricht als ich.
Okay. Man muss immer nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr?
Du bist Schweizer und nach Spanien ausgewandert und machst da E-Mobilität.
Ja, also das ist eigentlich nur so meine Leidenschaft, ja.
Du bist mit einer Zoe angefangen?
Leider, ja. Und eine Geschichte für sich.
Da erzählst du in deinem Format, das Wort zum Sonntag, so ein bisschen deine Leidensgeschichte. Und dann berichtest du viel über Tesla. Du hast schon häufig irgendwie einen Tesla bestellt und dann wieder abbestellt. Und jetzt hast du dir einen Cybertruck bestellt, ausgerechnet den Cybertruck.
Ja, den Cybertruck, den habe ich bestellt, weil ich ihn cool finde und weil es nur 100 Euro sind und rückerstattbar. Ich habe ja das auch in meinen Videos gesagt, dass ich den wirklich kaufe, hängt davon ab, wo ich in Zukunft leben werde. Also für Spanien kaufe ich mir den ganz bestimmt nicht.
Du hast hier kommentiert in meinem Video. Das will ich mal, damit will ich dich jetzt mal konfrontieren. Wir wollen hier mal ein kleines Streitgespräch haben. Das von Frank Thelen nervt mich gerade wieder leicht. Das Rennen um die Elektromobilität hat gerade erst begonnen. Und ja, der ID3 steht abgedeckt auf dem Parkplatz, weil das schon von Anfang an so geplant war. Was nervt dich an Frank Thelens Kommentar im Handelsblatt denn so?
Ja, einfach, es wird immer so, wie soll ich sagen, eine Endzeitstimmung für die Deutschen gemalt. Oder so, nur Tesla macht's richtig. Und was soll ich sagen? Ich bin da einfach ein bisschen anderer Meinung. Also klar haben die Deutschen viel falsch gemacht. Und Tesla macht vieles richtig, aber umgekehrt macht meiner Meinung nach auch Tesla vieles falsch. Und die anderen machen es vielleicht richtig, vielleicht sind sie ein bisschen spät dran, aber ob das jetzt, wenn sie in Zukunft alles richtig machen, dann wirklich zu spät war oder ob das eher schlau war, vielleicht nicht so früh einzusteigen schon und halt ein bisschen davon zu profitieren, dass die Preise schon mal runtergehen und dass schon die ein oder andere Batteriefabrik gebaut wird in der Welt und so weiter. Ja, das muss sich doch dann erst noch zeigen, finde ich.
Also du glaubst eher, dass das ein Weckruf ist, als dass das Tesla der Totengräber der deutschen Autoindustrie ist.
Ja, also wenn wir ja mal ganz realistisch sind, sollte das eigentlich niemand hoffen oder kann es eigentlich niemand glauben, weil schau mal, wie viele Autos Tesla baut und wie viele Autos VW baut. Wenn es jetzt VW nicht mehr gäbe, wer baut dann die ganzen Autos für die Welt? Ich meine, das ist ja auch so ein Problem, das ich mit Tesla habe, dass ihr vielleicht nicht so mitkriegt in Deutschland, ein bisschen ja schon, aber schau nur mal, wie viele Servicezentren es in Spanien gibt. Schau mal, wie viele Kontinente es noch gibt, wo Tesla gar nicht vertreten ist. Wie sollen die Welt so kurzfristig mal kurz übernehmen und die anderen aus dem Geschäft drängen? Das geht einfach gar nicht. Wenn wir wollen, dass die Elektromobilität kommt, dann sind wir einfach auf die bestehenden Hersteller angewiesen, meiner Meinung nach. Von dem her finde ich auch diese Häme einfach immer ein bisschen deplatziert. Ich denke dann immer, wer so spricht, ist eigentlich kein Freund der E-Mobilität, der ist vielleicht ein Freund von Tesla. Und ich sehe das halt eben schon ein bisschen größer, dass mir die Elektromobilität im Ganzen am Herzen liegt.
Ja, das liegt wahrscheinlich den meisten hier, aber man sieht natürlich, dass Tesla so viel angestoßen hat und dass der Markt sich so schnell verändert. Ich meine, wir hatten in Deutschland ja auch früher mal eine Fernsehindustrie, also die Fernsehgeräte produziert hat und die sind komplett verschwunden. Und du hast eben gesagt, wer soll dann die ganzen Autos produzieren? Wir sehen es ja auch, die ganzen Fernsehgeräte werden heute importiert, die kommen alle aus Fernost. Wäre das nicht für Autos auch denkbar?
Ja, langfristig schon, ja. Aber da sehe ich dann, gut, Tesla hat die Gigafactory in Shanghai gebaut. Aber so generell ist das natürlich ein Problem, das dann alle betrifft, dass halt immer mehr dort produziert wird, was günstig produziert werden kann. Trifft dann Nevada wahrscheinlich genauso sehr wie Wolfsburg. Also sehe ich jetzt den großen Unterschied noch nicht. Hat natürlich auch immer alles damit zu tun, wie dann die Zölle aussehen und die Handelskriege und was es da alles gibt. Ja, die Zukunft ist da schwer vorherzusehen.
Um nochmal auf den ID3 einzugehen, der steht ja jetzt abgedeckt auf den Parkplätzen, weil die Software nicht fertig kriegen. Kannst du dir sowas erklären? Du schreibst hier, das war von Anfang an so geplant. Hast du da Informationen oder vermutest du das?
Also, wie so die Software steht, weiß ich nicht. Weiß wahrscheinlich aber niemand außerhalb von VW so genau. Das ist halt jetzt wieder, weißt du, es gibt doch so, gibt viele negative Nachrichten über Tesla. Und dann sagen immer alle, das ist FAT, also Fear, Uncertainty, Doubt, das ist eine Kampagne gegen Tesla. Wenn aber die gleichen Zeitschriften dann was über VW veröffentlichen, dann ist es plötzlich die reine Wahrheit. Also, was ich sage, das war so geplant, ist, es war immer geplant, dass die Autos quasi auf Halde produziert werden und dann ab Mitte Jahr an die Endkunden geliefert werden. Von dem her ist das mit dem Rumstehen war so geplant. Wie es mit der Software aussieht, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die so schlecht ist, dass sie die Autos dann wirklich nicht ausliefern können, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, sie bauen ja auch die Over-the-Air-Software-Möglichkeit ein und dass sie das wenigstens so weit hinkriegen, dass man sagen kann, wir liefern jetzt mal aus und dann kommt ein Update beim Kunden. Also davon gehe ich doch eigentlich schon fast aus. Halt vielleicht nicht mit allen Optionen, oder so. Wenn es überhaupt wirklich ein Problem gibt, das weiß ich nicht. Nämlich, ich denke da auch im Zweifel für den Angeklagten, schauen wir dann mal.
Ja, Porsche Taycan. Der Porsche Taycan, da wird ja jetzt oft drüber gesprochen. Der Frank Thelen hat gesagt, der würde so schlechte Verbrauchswerte haben. Jetzt haben einige Videos auf YouTube gezeigt, die Verbrauchswerte sind vielleicht oder wahrscheinlich doch nicht so schlecht. Also auf jeden Fall, man weiß es nicht genau. Dein Kommentar hier bei mir war, und du hast ganz, ganz viele gute Kommentare abgegeben unter meinen Videos und hier unter dem letzten, der Taycan ist nicht als Energiesparwunder designt worden, sondern als Sportwagen. Schraub da mal die Räder vom i3 dran.
Mhm. Ja, jetzt war doch gerade diese Tage ein Video von Nextmove, wo sie ein Taycan bei Tempo 150 auf der Autobahn gegen das effizienteste Model 3, das es gibt, haben antreten lassen. Also der wird ja nicht mal mehr gebaut. Long Range mit Heckantrieb nur, das Model 3. Und die Reichweite war ziemlich dieselbe bei Tempo 150. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, hat der Taycan die größere Batterie, aber spielt es denn am Ende eine Rolle, wenn das Model 3 gut genug ist? Beim Taycan ist es dann plötzlich schlecht. Ich glaube, der Porsche-Käufer, ich meine, ich würde mir das Auto nicht kaufen, das ist nicht so gemeint. Aber ich finde es einfach schade, wenn man immer alles runtermachen muss, nur weil es kein Tesla ist. Und ich glaube, der Porsche-Käufer, der sucht nicht die Reiselimousine, um damit dreimal die Woche irgendwie 2000 Kilometer zu fahren, sondern der sucht eben ein Spaßmobil. Und das zumindest erfüllt er doch wohl. Und anscheinend, eben gerade so bei Autobahngeschwindigkeit, scheint er mir gar nicht so schlecht zu sein, wie man ihn machen wollte am Anfang.
In den letzten Wochen war der große Aufreger die 79 Cent. Ich habe ja in meiner Late-Night-Show auch einige Witze darüber gemacht. Der Rapper 50 Cent hat sich umbenannt. Er nennt sie jetzt 79 Cent. Viele sehen da den Untergang der E-Mobilität dadurch gekommen. Wie siehst du das mit Ionity? Du sagst hier in deinem Kommentar, der Strompreis von Ionity hat mit deutschen E-Autos wenig zu tun.
Ja, du bist der Selbstgeschäftsmann. Und ich habe einfach das Gefühl, manchmal wollen die Leute einen Preis nur, weil sie ihn toll finden. Ob sich der rechnen lässt, ob sich der finanzieren lässt, wie sich der zusammensetzt, das interessiert die Leute gar nicht. Sie flippen einfach aus, weil es nicht mehr so günstig ist, wie es vorher war. Ob jetzt die 79 Cent, doch, also ich denke, ich habe auch das Video gesehen da vom Carmaniac mit den Ionity-Leuten und ich denke, das ist schon so, wie die sagen, dass die noch selbst mit diesen 79 Cent tief in den roten Zahlen stecken und da so schnell auch nicht rauskommen. Und was erwartet man denn von einer Firma, dass sie pleite geht, nur damit einem der Preis gefällt? Ich kann das manchmal nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, ich bin vielleicht in der glücklichen Lage, dass ich nicht so oft schnell laden muss. Genau gesagt, ich habe meinen Kona, seit ich ihn habe, noch nie schnell geladen. Ich lade eigentlich immer zu Hause oder halt, wo ich mal kann, einfach so, weil es halt geht. Aber ja, wenn ich dann mal schnell laden muss, dann bezahle ich halt, was es kostet, weil ja, die müssen auch leben, die müssen die Infrastruktur auch aufbauen. Ich kann doch nicht erwarten, dass Hunderte von Millionen investiert werden und ich kann dann zum gleichen Preis laden wie zu Hause. Das muss doch jeder rational denkende Mensch verstehen, dass das nicht möglich ist.
Ja, also ich prognostiziere ja Strompreise von bis zu 1,29 Euro an Schnellladesäulen. Wenn dahinter das Geschäftsmodell steht, wir müssen damit Geld verdienen, wenn das nicht quersubventioniert wird. Die Technik ist natürlich teuer, die man da aufbauen muss. Du hast es in deinem Wort zum Sonntagvideo ja gesagt. Du glaubst nicht, dass man das über 10 Jahre abschreiben kann, über 15 schon gar nicht. Dann wird die Technik wahrscheinlich veraltet sein. Man muss neue Säulen dahin bauen. Man hat nicht nur den reinen Strompreis, wie hoch der auch immer sein wird. So, wenn man jetzt Geld verdienen will, muss man da noch mit Handelsmargen, braucht man Aufschläge, um so geringer dann die Auslastung der Station sein wird, umso teurer wird der Strom werden. Da haben wir jetzt nur das Problem, dass das natürlich die E-Mobilität irgendwie abwürgt, dass wir natürlich von einem relativ geringen Strompreis dann den Strom so weit verteuern, ja, dass sich das kaum noch lohnt, dass die Leute dann sagen, dann können wir ja lieber weiter Diesel fahren oder ein Plug-in-Hybrid. So, jetzt hat ja die deutsche Industrie, Tesla hat dieses Netz aufgebaut und hat gesagt, wir wollen damit jetzt so schnell keine Gewinne machen mit dem Strom, wir wollen Autos verkaufen. Die deutsche Autoindustrie sieht das irgendwie anders, die sagt sich, wir helfen euch auf die Füße und ab jetzt müsst ihr selber Gewinne abwerfen. Dadurch wird es für die natürlich schwieriger, diese E-Autos zu verkaufen. Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt in so einem frühen Stadium einen marktfähigen Preis haben will, wirkt man das Ganze natürlich ab. Das sehe ich natürlich als Riesenproblem.
Ja, eben marktfähig ist der ja wahrscheinlich noch nicht mal. Und die 1,29 kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist halt, was will man tun? Sollen jetzt die Autohersteller quersubventionieren? Darf man das überhaupt, wenn es eine eigenständige Firma ist? Oder müsste der Staat vielleicht einspringen, von wegen CO2-Sparen und was weiß ich? Oder werden die Verbrenner einfach verboten und am Ende muss man dann halt bezahlen, was es kostet, weil man keine Alternative hat? Ja, es sind nicht so einfache Fragen, das gebe ich zu. Aber einfach nur auf Ionity einprügeln jetzt, das finde ich halt, ist auch nicht die Lösung. Ich meine, die sind jetzt nun mal eine eigenständige Firma, die zumindest irgendwann mal kostendeckend arbeiten müssen. Wie groß der Gewinn dann am Ende sein muss, kann man auch nochmal diskutieren. Aber dass man jetzt einfach sagt, ja, die VW hat solche Riesengewinne gemacht, jetzt kann Ionity ruhig defizitär sein. Ja, nein, so läuft die Welt halt eben nicht.
Also diese Sendung Moin Tesla wird unterstützt von Fair Finanzpartner UHG. Das kann auch euer Versicherungspartner für E-Mobilität sein. Das habe ich hier unten verknüpft. Und dann sind meine Werbepartner sind die Jungs von Store and Charge. Das kann euer Partner für Ladezubehör sein. Das ist unten auch verlinkt. Da gibt es jetzt auch attraktive Rabatte, wenn ihr über den Link geht. Das soll schon gewesen sein. Patrick, Ego. Was sagst du dazu? Ich habe mein Ego storniert, weil ich fand, dass am Anfang war ich total begeistert davon, ein kleines, günstiges E-Auto, dass das in Deutschland gebaut wird und vertrieben wird. Ich habe gesagt, der würde gut in meine Firmenflotte passen. Dann habe ich die Reichweite gesehen und war erschrocken, dass der Professor Schuh keinen Schnelllader einbauen möchte. Und dann habe ich mir gesagt, ich kann ja selbst theoretisch mit dem Wagen nicht nach Hamburg fahren, selbst nicht mit einer Stunde Zwischenladung geht das nicht. Also habe ich ihn storniert. Wie siehst du die Lage bei Ego?
Oh, ich spreche ja nicht so gerne schlecht über Firmen, die mir nichts getan haben. Aber Ich war eigentlich von dem Konzept von Anfang an nicht sonderlich begeistert. Also zu der Zeit, wo ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, fand ich das irgendwie schon nicht mehr zeitgemäß. Und als ich dann noch gehört habe, dass der Chef im Prinzip gar nicht so wirklich an die E-Mobilität glaubt, sondern bestenfalls für die Stadt eben, aber sonst brauche ich sehr Hybriden oder was weiß ich, habe ich mir schon gedacht, würde ich mir ein Auto kaufen von jemandem, der eigentlich das gar nicht so sehr an das Auto glaubt, das er da baut. Und die fehlende Schnelllademöglichkeit, die geht ja eigentlich genau in das Thema rein. Das ist gar nicht gewollt, dass man mit dem Auto größere Strecken fährt. Und von dem her, nee, ist für mich eigentlich ein seltsames Konzept.
Was sagst du zu Sono Motors?
Ja, geht ein bisschen ins gleiche Thema rein. Das für mich ein sympathisches Team, aber für mich war das immer so ein bisschen abgehoben. Sehr viel Idealismus dahinter, auch hehre Ziele und schwierig, das umzusetzen. Ich fand das auch interessant, als die Preise noch die Tiefen waren, die genannt wurden, dass man ein Auto im Prinzip günstiger will bauen lassen können, als es die Großen können. Fand ich irgendwie immer ein bisschen schwer zu glauben. Und ja, dann kam dann auch der Akkupreisschock. Und selbst wenn man das jetzt alles ignoriert, finde ich, mit den Verzögerungen kommt das Auto einfach zu spät für die Leistungsdaten, die es hat, irgendwie.
Also, wenn der Aktienwert die Zukunft vorausspiegelt, also die Erwartung, dann muss Tesla ja einen uneinholbaren Vorsprung haben vor den anderen. In deinem Kommentar unter meinem Video hast du gesagt, wo genau hat Tesla denn 10 Jahre Vorsprung? Was hatte Tesla vor 10 Jahren? Führ mal aus, hat Tesla jetzt einen Vorsprung oder hat Tesla keinen Vorsprung? Wie siehst du es?
Kann man nicht alles über einen Kamm scheren, finde ich. Es gibt Bereiche, da haben sie ganz bestimmt einen Vorsprung. Es hat aber auch Bereiche, da sehe ich eigentlich nicht, wie sie das jemals aufholen wollen im Vergleich zu den schon bestehenden Herstellern. Denn wie ich gesagt habe, es gibt ganze Kontinente, da kannst du mit viel Geld und guten Worten gar keinen Tesla kaufen. Es gibt einfach keinen Tesla. Natürlich gibt es auch keine Supercharger. Und eben selbst hier in Europa ist Service Center und sowas. In Spanien gibt es gerade 2. Ich muss fast 500 Kilometer fahren, wenn ich mit meinem Tesla in den Service wollte. Und das ist mit ein Grund, warum ich mich eben gegen einen Tesla entschieden habe.
500 Kilometer. Es gibt nur 2 Service Center in ganz Spanien.
Ja. Es ist zwar eins geplant, jetzt so in 120 Kilometern Entfernung, aber das ist geplant.
Also 500 Kilometer, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Da ist man ja dann in Spanien auch nicht irgendwie 5 Stunden unterwegs, wie man das in Deutschland immer so glaubt. Da braucht man ja 7 Stunden.
Ja, also ich sage immer, das wäre eigentlich fast eine Woche, oder? Du musst hinfahren, dann wird ja wohl an dem Auto gearbeitet. Da fährst du ganz bestimmt nicht am gleichen Tag zurück. Aber wahrscheinlich wird am nächsten Tag am Auto gearbeitet, dann fährst du am dritten Tag zurück. Und ja, man weiß ja auch, dass nicht immer alles gleich beim ersten Mal behoben wird. Und also, ja, kann man sich eigentlich gar nicht erlauben, wenn du mich fragst.
Ja,
die Leute, die in Barcelona oder in Madrid wohnen, die können Tesla fahren, von mir aus gesehen. Ja. Weil dort die Servicecenter sind. Bei Fertigungsqualität haben sie auch noch aufzuholen, von mir aus gesehen. Vorsprung haben sie wohl bei der Software, wobei jetzt zum Beispiel autonomes Fahren bin ich gar nicht so sicher, ob sie so den großen Vorsprung haben.
Also ich sehe beim autonomen Fahren ein Problem. Die Kameras. Also warum macht man das mit den Kameras? Man sagt, das hätte Vorteile und sonst was, aber das muss man so sehen, weil man hat nichts anderes. Und ja, diese Kameras, wenn die verschmutzt sind, wenn die geblendet werden, dann sehen die nichts mehr. Wie soll das autonome Fahren dann funktionieren? Ich verstehe es nicht.
Eben, ja, das sehe ich genauso. Also, und das sind, glaube ich, auch nicht die allerbesten Kameras, die es gibt. Also jedes Smartphone hat, glaube ich, heute wesentlich bessere Kameras eingebaut als der Tesla. Ja, ist eines der Probleme, aber natürlich auch die Software selbst. Da wird immer gesagt, die vielen Autos sind ein Riesenvorteil für Tesla. Zeigt sich bisher einfach nicht so wirklich. Aber ja, vielleicht kommt ja da irgendwann dann doch mal die große Revolution. Aber wie du sagst, es wird ganz viele Situationen geben, wo das autonome Fahren ganz plötzlich nicht mehr funktioniert. Und solange das so ist, wird das niemals zugelassen werden. Ist meine Meinung. Und mit Recht.
Patrick, mein Gast hat in der Sendung immer das letzte Wort, das letzte Thema. Was möchtest du meinen Zuschauern noch mitteilen?
Also erstmal Gratulation zu deiner Late-Night-Show, die war fantastisch. Ich hoffe, danke. Da gibt es noch mehr davon. Und auch ja generell dein Moin Tesla schaue ich mir natürlich immer gerne an, auch wenn ich dann mal einen bösen Kommentar schreibe. Also bös gemeint ist der ja nie. Ja, und ansonsten, wenn ich das noch schnell hier erwähnen darf, eben, wir haben ja über meine Zoe kurz gesprochen. Da bin ich ja sehr unglücklich mit dem Auto, wie du vielleicht weißt, weil Renault mich da völlig eigentlich im Stich gelassen hat und mir die Garantie verweigert hat mit einer völlig hanebüchenen Ausrede. Aber wie mir ein Anwalt hier gesagt hat, zu klagen hat eigentlich wenig Aussicht auf Erfolg. Und also was ich im Moment jetzt plane, also der Thomas von Tesla Moore, kennst du ja auch.
Mit dem habe ich eben telefoniert, mit dem habe ich eben Sprachnachrichten geschickt. Okay. Also so klein ist die Welt.
Klar, ja, so klein ist unsere Blase, ja. Der hat mir ja vorgeschlagen, ich soll ein großes Event organisieren und das Auto dann öffentlich anzünden.
Thomas, schöne Grüße.
Ist natürlich,
Thomas ist ja ein richtiger Anarchist. Das liegt daran, dass er da aus dem Schanzenviertel in Hamburg kommt. Da ist er nur von der roten Flora umgeben und so. Und da zündet man halt schon mal ein Auto an.
Ich bin ja jetzt nicht der größte Umweltschützer vor dem Herrn, aber das ist selbst für mich irgendwie ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Und was ich mir jetzt überlegt habe, wenn ich sonst nicht weiterkomme, dann hole ich das Auto ab bei Renault und beginne selbst dran zu schrauben. Also, ich hoffe dann einfach, ich mache es korrekt stromlos. Sonst.
Der Bordlader ist kaputt, ne?
Ja.
Mehrmals schon. Kurz. Und die haben gesagt, weil du mit dem Go E-Charger geladen hast, hast du keine
Garantie. Nein, mit dem Energy Kick.
Mit dem Energy Kick. Deswegen hast du jetzt keine Garantie mehr.
Also, sie sagen, weil das ein nicht von Renault homologierter Lader sei. Also betrifft es nicht das Gerät im Speziellen, sondern einfach alles, was nicht von Renault explizit erlaubt ist, führt laut ihnen zum Erlöschen
der Garantie. Ist verboten. Da haben sich die Franzosen ja toll ausgedacht.
Ja, ob die Franzosen das auch so handhaben, weiß ich halt nicht. Aber die Spanier stellen sich auf jeden Fall auf diese.
Das ist ja ein Importeur.
Auf diesen Standpunkt.
Das ist ja ein
Importeur. Keine Ahnung, wie das genau. Also Renault Spanien hat mir das so gesagt.
Ja, da wünsche ich dir, drücke ich dir die Daumen, dass das sich irgendwie regelt mit der Zoe. Das kann ich natürlich voll verstehen. Das ist ja auch immer Teil deines Blogs. Ich bin jetzt nicht mit der Geschichte angefangen, weil das ist natürlich eine ganz, ganz lange und unendliche Geschichte. Könnt ihr bei Patrick alles nachgucken. Deine Sendung erscheint immer zum Wochenende und heißt Wort zum Sonntag. Und der Patrick zeigt da auf seine eigene Art seine Sicht auf die Welt und kommentiert das, was so in der zum Thema E-Mobilität passiert ist und was die anderen so dazu gesagt haben und was er selber dazu denkt. Und das ist nicht immer die Mainstream-Meinung, die wir alle so vertreten. Du bist eine große Bereicherung für meinen Kanal. Ich freue mich, dass ich dich hier über Zoom zugeschaltet habe, dass wir es endlich mal geschafft haben. Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich in Spanien mal bin, bei dir rumzukommen. Solltest du hier mal im Norden sein, bist du bei mir natürlich herzlich willkommen. Und also, vielen Dank, dass du dabei warst. Und meinen Zuschauern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Sendung erscheint jetzt ja auch immer als Podcast. Da habe ich mittlerweile ungefähr 1500 Abonnenten. Da ist noch Luft nach oben. Ihr findet das auf iTunes, ihr findet das auf TuneIn. Im Tesla zum Beispiel kann man die Sendung hören. Ja, und auch bei Spotify. Und ich würde mich da natürlich über positive Bewertungen auch freuen. Da bei iTunes kann man das zum Beispiel bewerten. Und ich glaube, bei Spotify geht das, glaube ich, nicht. Also schreibt was dazu, wie ihr Moin Tesla als Podcast so findet. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Abo, vielleicht ein Abo auch für Patrick, damit du über 1000 kommst. Mal gucken, ob wir das erreichen. Das ist jetzt die Challenge. Ich verlinke das natürlich, dein Kanal. Ja, und dann macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Moin Tesla wird unterstützt von Store & Charge, deinem Online-Shop für Ladezubehör.